Aber nicht nur kulinarisch ist das Knopfkraut interessant, sondern es scheint auch einige interessante Heilwirkungen zu haben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Kräuternote-Podcast. Mir fällt jetzt schon ja im zweiten Jahr immer erst so ab Oktober eine bestimmte Pflanze auf. Und dieses Jahr habe ich extra geguckt, aber ich habe sie an der Stelle, wo ich sie letztes Jahr das erste Mal entdeckt habe, tatsächlich auch so lange gar nicht wirklich wahrgenommen. Deshalb wollte ich dir heute diese Pflanze, und die Rede ist hier vom Knopfkraut, einmal näher bringen, weil du sie eben jetzt noch ausreichend draußen finden kannst, während sich andere Pflanzen zum Teil ja einfach mal schon zurückziehen. Hauptsächlich kannst du zwei Arten vom Knopfkraut über den Weg laufen. Und zwar gibt es da einerseits das kleinblütige Knopfkraut und dann das behaarte oder auch zottige Knopfkraut. Und das sind halt an sich Pionierpflanzen für ja, kahle Böden, eben leere Äcker oder Gartenböden, wo sie sich dann gern flächenbreitend ansiedeln. Oft waren es dann auch ja, Begleitpflanzen ne, auf Äckern oder Feldern. Und ja, zum Beispiel eben bei den Maisfeldern in Mittel- und Südamerika oder auch den Kartoffelfeldern. Und bei uns wird es halt zumeist als Unkraut verflucht, das Knopfkraut, weil es sich mit seiner Samenproduktion von ungefähr 30.000 bis einige 100.000 pro Pflanze pro Jahr wirklich unglaublich schnell ausbreiten kann. In Südamerika und Asien hingegen wird das Knopfkraut, wie gesagt, als Gemüse geschätzt und sogar landwirtschaftlich angebaut. So verschieden kann es halt sein. Das Knopfkraut wird halt bei uns auch Franzosenkraut genannt und stammt eben, wie gesagt, eigentlich aus Peru oder der Andengegend, also auf jeden Fall aus Südamerika. Und da gelangt es halt zu Ende des 18. Jahrhunderts dann nach Madrid und von dort in verschiedene botanische Gärten in Europa, wo es dann sozusagen ausbrach und eben ja ungefähr zu Zeiten des Französischen Krieges halt in alle Richtungen verwilderte. Möglicherweise erhielt es daher auch die deutsche Bezeichnung Franzosenkraut, da seine Ausbreitung eben auf Äckern und in Gärten genauso rasch vonstatten ging, wie sozusagen die Franzosen unter Napoleon eben ein Land nach dem anderen besetzten. Und was eben nicht so gern gesehen wurde, war, dass dabei halt das Wachstum der eigentlich angepflanzten Pflanzen so ein bisschen bedrängt wurde. Also eben die eigentlichen Feldpflanzen dann wie Kartoffeln oder Rüben, Getreide und das angebaute Gemüse. Ja, von Botanikern und Kräuterliebenden wird meist der Begriff Knopfkraut favorisiert, was dann ja auch mit dem Erscheinungsbild der Blüten so ein bisschen zu tun hat, anstatt eben diesen historisch geprägten oder beeinflussten Namen Franzosenkraut zu verwenden. Das behaarte Knopfkraut, das ist dann so eine mittelamerikanische Variante, wo eben der Stängel behaart ist, gelangte dann auch etwas später nach Europa und kann halt genauso verwendet werden. Also es ist gut wie gesprungen, ob man jetzt das kleinblütige oder das behaarte Knopfkraut findet. Das Knopfkraut kann so zwischen 20 und 60 cm hoch werden und hat gerade im oberen Bereich dann so verzweigte Stiele. Und die Blätter sind ja am Rand so wellig gezähnt und ansonsten so spitzeiförmig und eigentlich gestielt, wobei die Stiele manchmal recht kurz sind, sodass es dann fast erscheint, als würden die Blätter so direkt aus diesen Verzweigungspunkten des Stängels wachsen, an denen sie sozusagen paarweise gegenständig stehen. Und weshalb ich es vielleicht auch eben einfach nicht rechtzeitig gefunden habe, wobei die Blütezeit ja auch schon im Juli losgeht und so Juli bis Oktober, November dann eben ist, ist, dass es eben ohne die Blüten zum Teil recht schwer zu identifizieren ist. Die Blüten sind dann eben solche gelben Blütenkörbchen mit fünf weißen, so ein bisschen dreiteiligen Zungenblüten. Und dementsprechend handelt es sich halt um einen Korbblütler. Allerdings einen, der keinen Milchsaft enthält, im Gegensatz zu ansonsten oft ähnlich aussehenden Korbblütlern. Und die Blüten sitzen einzeln auf zum Teil sogar unterschiedlich langen Stielen und sie können sich selbst bestäuben, also so, falls es mal an Insekten fehlt. Das kleinblütige Knopfkraut, wie gesagt, ist eigentlich so gut wie gar nicht behaart. Das merkt man wirklich, wenn man den Stängel so entlang fährt. Der ist eigentlich kahl. Und das behaarte Knopfkraut hat dann vor allem im oberen Teil an seinen Stängeln, aber generell und auch eben an den Blättern eine entsprechende Behaarung. Das Knopfkraut ist also zunächst bei uns einmal auch eben ein Neophyt gewesen. Inzwischen hat er sich aber weltweit so gut ausgebreitet, dass man hier eher von einem Kosmopolit sprechen kann. Und das lohnt sich, immer erstmal zu schauen, wie die Pflanze im Ursprungsland verwendet wurde, bevor man sie dann eben als ja nicht interessant oder vielleicht als nervig abtut, weil sie vielleicht auch hier so ein bisschen was verdrängt, sodass man eben schauen kann, inwieweit sie auch hier eine sehr gut zu nutzende und wertvolle Pflanze sein kann, wenn man sie vielleicht aus den einen Feldern entfernt, aber vielleicht woanders gezielt wachsen lassen kann. Denn woanders oder an den Ursprungsländern ist es einfach mal eine beliebte Wildgemüsepflanze. Und da sind alle Teile der Pflanze essbar und können sowohl von Menschen als auch Tieren verzehrt werden. Nagetiere und Schildkröten mögen die Pflanze übrigens gern frisch. Und zu Recht handelt es sich hier wirklich um ein gesundheitlich wertvolles Gemüse, denn es enthält eine Menge an Proteinen und Fettsäuren, aber auch Mineralstoffen, unter anderem ein Vielfaches mehr an Eisen, Magnesium, Calcium und Vitamin A, als zum Beispiel der Kopfsalat enthält. Und auch Vitamin C, Kalium und Mangan ist enthalten. Bereits die Inkas verzehrten dieses von ihnen als Guasca bezeichnete Kraut und in Kolumbien ist es zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil des Nationalgerichts Ajiaco de Bogota oder Ajiaco de Bogota. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und das ist halt eine, ja, so eine sämige kolumbianische Hühnersuppe, in der halt auch verschiedene Kartoffelsorten verwendet werden, auch Mais ist enthalten. Und das Grundgewürz dann ist eben dieses Guasca, also das Knopfkraut. Und in Kolumbien gibt man das Knopfkraut genauso gut auch einfach mal in den Salat oder man püriert es in den Tomatensaft rein. Ajiaco soll übrigens aus der Sprache der Taino-Indianer stammen und scharfer Chili-Pfeffer bedeuten. Und auch auf Kuba, wo die Taino mal lebten, wird das Knopfkraut immer noch in Eintöpfe und Gemüsegerichte gepackt. Und auch in Peru wird es gern eben zusammen mit Kartoffeln verwendet. In einigen Ländern, wie zum Beispiel Australien und Indien, wird es sogar direkt als Potato Weed, also als Kartoffelkraut, bezeichnet. Und auch in Afrika ist es als Gemüse beliebt. Also da werden zum Beispiel die zarten Triebe und Blätter in Südafrika, Simbabwe und Tansania als Gemüse verwendet. Das Knopfkraut kann, wie gesagt, roh, aber auch gekocht verwendet werden. Es kann eben wie Spinat geerntet und gekocht werden oder eben einfach als Gemüse zubereitet werden und so dann halt in Eintöpfe und Suppen oder eben roh in den Salat gepackt werden. Was sicherlich auch lecker ist, ist zum Beispiel ein Omelett mit Knopfkraut. Oder wie gesagt, die kleingehackten Kräuter kann man in den Salat packen und man kann auch das Kraut trocknen und dann eben so zwischen den Fingern so ein bisschen kleiner zerreiben und im Glas als Gewürz für den Winter aufbewahren. Und ansonsten macht es sich natürlich gut als Pesto oder einfach, ja, dass man das Kraut als Vitamin- und Mineralstoffbombe sozusagen mit in den Smoothie ergänzt. Und die Samen kann man auch als Keimlinge im Winter nutzen oder zu Öl pressen. Aber nicht nur kulinarisch ist das Knopfkraut interessant, sondern es scheint auch einige interessante Heilwirkungen zu haben. Und zwar gehen diese medizinischen Eigenschaften dann eben auf das Vorhandensein verschiedener sekundärer Pflanzenstoffe zurück, wie zum Beispiel Flavonoide, Saponine, Terpinoide und Tannine. Und die meisten dieser identifizierten bioaktiven Verbindungen besitzen eben medizinische Eigenschaften für die Behandlung von Erkrankungen wie zum Beispiel Malaria und Grippe und Erkältung, aber auch Darmkrebs und Lebererkrankungen und Hautkrankheiten. Es wirkt also unter anderem antibakteriell gegen verschiedene Bakterien, antimykotisch, also gegen Pilze, antioxidativ und entzündungshemmend und eben gegen Malaria und auch gegen Diabetes. Da zeigten Studienergebnisse eben, dass die Zugabe von Knopfkrautgemüse zu einer täglichen Mahlzeit möglicherweise eben bei der Behandlung von Diabetes helfen kann. Das Knopfkraut wird traditionell zur Behandlung verschiedener Beschwerden wie eben Malaria und Grippe und Erkältung, aber auch Darmkrebs und eben Leberprobleme und Entzündung eingesetzt. Und in einigen Kulturkreisen ist der Einsatz auch unter anderem bei Bluthochdruck und eben Magen-Darm-Problemen gängig. Die gesamte Pflanze wird eben auch zur Behandlung von Gelbfieber, Gelenkschmerzen und Leberschmerzen eingesetzt. Ein Aufguss der Blätter wird zum Beispiel zur Behandlung von Darmkrebs, Malaria oder auch Anämie mit Gelbsucht und zur Ablösung der Plazenta in der Tiermedizin verwendet. Und ansonsten hilft eben so ein Blätterextrakt auch bei der Beschleunigung der Wundheilung und bei Durchfallerkrankungen. Zudem beugt aufgrund des hohen Vitamin-C-Gehalts das Knopfkraut eben auch Skorbut vor. So wird das Knopfkraut zum Beispiel in der südamerikanischen Volksmedizin auf jeden Fall bei Grippe eingesetzt. Ansonsten wirkt es eben auch wundheilend und entzündungshemmend. Und hier wirkt es eben heilend und blutstillend bei frischen Wunden. Das heißt, du kannst dann eben zum Beispiel das zerstampfte Kraut auf frische Schnittwunden auflegen und so auch zum Beispiel Brennnesselstiche lindern. Auch in der afrikanischen Volksmedizin wird die betroffene Hautstelle dann mit dem frischen zerstampften Kraut bei Nesselsucht und eben Hautentzündung eingerieben. Auch die pflanzenkundigen Heiler der Zulu in Südafrika nutzen die blutdrucksenkende Wirkung des Knopfkrauts eben dann zur Behandlung von hohem Blutdruck. Und so gibt es auch universitäre Studien, die ACE-Hämmer in der Pflanze fanden, die dann eben solch eine blutdrucksenkende Wirkung haben. Aufgrund des hohen Eisengehalts ist der Frischpflanzensaft eben auch bei Anämie hilfreich. Und das Knopfkraut ist da übrigens eine der Wildpflanzen mit dem am meisten verfügbaren Eisen. Und so wie das frische Kraut kann dann eben auch ein Tee helfen, ja, zum Beispiel einem Eisenmangel vorzubeugen. In Indien wird wohl ein gesalzener Extrakt aus den Blättern bei Durchfall, Fieber und Erbrechen, aber auch bei Funkeln und Windpocken verabreicht. Und in Kolumbien werden die abgekochten Blätter des Franzosenkrauts dann gegen überschüssige Magensäure getrunken. Der Tee soll aber auch gut eben für die Leber sein und wird dann bei Magen-Darm-Beschwerden, Leberschmerzen, aber auch bei hohem Blutdruck und eben Anämie eingesetzt. Also, wie sieht's jetzt aus? Holst du dir jetzt das Knopfkraut auch absichtlich auf den Balkon oder in den Garten? Lass mich das gern wissen, indem du mir über den Kräuternote-Account auf Instagram schreibst. Ansonsten bleibt mir jetzt einfach nur zu sagen, lebe wild und würzig und gib deinem Leben eine Kräuternote. Bis zum nächsten Mal, deine Anja.